14, der Autoren-Podcast. Präsentiert von Daniela Preis und Oliver Dietrich. Ausgabe Dezember 2018. Daniela Preis im Interview mit Silvia Englert zum Thema Autorencoaching und Autorenpseudonyme.
Ich spreche heute in Olching, das ist bei München, mit Silvia Englert. Sie ist, wie auf ihrer Webseite, auf der Startseite zu lesen ist, Autorin, Journalistin und Lektorin und hat bereits über 50 Bücher geschrieben. Was ich schon sehr beachtlich finde, weil sie ist 1970 geboren und wenn man das so durchrechnet, ist das auf jeden Fall mehr als ein Buch pro Jahr. Können Sie sich einfach zu Anfang kurz vorstellen und auch erzählen, in welchen Themenfeldern Sie schreiben?
Ja, also am bekanntesten bin ich tatsächlich nicht unter meinem richtigen Namen, sondern unter Katja Brandes, weil ich unter dem Namen die Romane veröffentliche. Zum Beispiel Thriller, Near-Future-Romane und Fantasy. Das schreibe ich in den letzten Jahren und nächsten Jahren am liebsten.
Sie sagen unter Ihrem Pseudonym, Sie haben ja noch mehrere Pseudonyme. Es gibt ja auch noch die Siri Lindberg. Pseudonym heißt, man veröffentlicht unter einem anderen Namen und nicht dem eigenen. Warum wählen Sie so viele verschiedene Pseudonyme oder warum wählen Sie überhaupt Pseudonyme?
Also mein erstes Pseudonym habe ich gewählt, weil ich unter meinem richtigen Namen Sachbuch und Bücher für jüngere Kinder veröffentlicht hatte. Und als dann meine Romane rauskamen, war das so ein Problem mit den älteren Büchern, weil es möchte ja eigentlich keiner einen Fantasy-Roman von der Sachbuchautorin lesen und umgekehrt keiner ein Sachbuch von der Fantasy-Autorin. Das kann man also unter einem Namen fast nicht machen. Dann geraten die Leser und die Buchhändler, alle geraten da irgendwie durcheinander oder können das nicht zusammenbringen. Deswegen habe ich mich dann entschieden, für die Romane einen neuen Namen zu wählen. Und später hat sich das dann noch ergeben, dass ich die Chance bekam, einen Erwachsenenroman zu veröffentlichen. Und da wollte tatsächlich der Verlag, dass ich mir nochmal einen neuen Namen gebe, damit das nicht von den Buchhändlern ins Jugendbuchregal gestellt wird, sondern für sich stehen kann als Erwachsenenroman. Stellen Sie sich vor, Sie haben zum Beispiel einige Bilderbücher und Kinderbücher geschrieben und jetzt wollen Sie zum Beispiel einen Krimi für Erwachsene rausbringen. Erstens wird das wahnsinnig schwer sein, überhaupt einen Verlag zu finden und die Buchhändler werden und die Leser werden das auch nicht akzeptieren, weil man ihren Namen mit Kinderbuch in Verbindung bringt und das wird dann nicht akzeptiert. Von daher muss man immer wieder aus einer Schublade raushüpfen, in die man gesteckt wird von anderen. Und dafür sind solche Namen, Künstlernamen, sehr nützlich.
Aber jetzt mal ganz banal gefragt, Ihre Leserpost kriegen Sie ja dann trotzdem unter Ihrem eigenen Namen. Also jeder, der Ihre Bücher als von einem Pseudonym liest, weiß ja, dass Sie trotzdem eigentlich jemand anderes sind.
Nee, nicht jeder. Also es steht auf meiner Brandes-Homepage steht das zum Beispiel nicht. Also auf meiner Silvia Englert-Homepage steht es schon, dass ich verschiedene Namen habe. Also ich habe ja zwei verschiedene E-Mail-Adressen und meine Leserpost für zum Beispiel für meine Woodwalker-Romane läuft einfach auf der Katja Brandes-Adresse und der Website auf und die Leserpost für Silvia Englert auf der anderen Adresse.
Gab es denn bestimmte Kriterien, nach denen Sie Ihre Pseudonyme gewählt haben?
Ja, also es musste ein Name sein, mit dem ich mich identifizieren kann und mag, weil das muss ja für mich sich anfühlen, auch wie mein Buch, auch wenn da ein anderer Name draufsteht. Und ich habe mich Brandes genannt nach meinem ehemaligen Lieblingsautor Marc Brandes. Ja. Richtig. Und Katja gefiel mir einfach. Und bei Siri Lindberg. Also Siri hätte unser Kind geheißen, wenn es ein Mädchen gewesen wäre und da der Name dann frei war, weil es ein Sohn war, habe ich mich dann Siri genannt. Mhm. Und ich habe wirklich diese 10 Namensvorschläge an meine Freunde geschickt. Und die Freunde konnten sich absolut nicht einigen, welchen sie am besten finden. Jeder hatte dann anderen Favoriten. Dann habe ich irgendwann gesagt, okay, jetzt nehme ich den, der mir am besten gefällt. Und das war halt der von den 10.
Ich meinte jetzt auch gar nicht die Schreibrichtung, sondern das klingt eher so ein bisschen nach Norwegen, Schweden.
Ach so, ja, ist glaube ich ein norwegischer Name, aber das macht ja nichts.
Jetzt habe ich ganz am Anfang gesagt, Sie sind auch Journalistin. Ist das denn immer noch so?
Also ich habe lange Jahre als Journalistin gearbeitet, habe viel für die Zeitung geschrieben und für Magazine, aber zurzeit habe ich eigentlich fast alles aufgehört, außer das Romanschreiben, weil es halt gerade so mega gut läuft. Und ich schreibe nur noch ganz selten mal einen Artikel und das mit den Lektoraten habe ich auch ganz stark jetzt zurückgefahren seit ein paar Monaten.
Dann bleiben wir erstmal ein bisschen beim Schreiben, da Sie so verschiedene Genres bedienen. Inwiefern unterscheidet sich denn der Schreibstil? Ich glaube, das ist schon eine sehr weitreichende Frage. Vielleicht kann man das einfach knapp sagen, was ist so das Wesentliche, sagen wir mal, im Unterschied vom Sachbuch zum Roman, wiederum zum Jugendbuch?
Bei den Jugendromanen ist mein Stil auch jedes Mal ein bisschen anders, von daher kann man das gar nicht so pauschal sagen. Bei jedem Projekt überlege ich mir neu, welcher Ton, welcher Erzähler, welche Perspektive passt. Das heißt, die klingen auch ziemlich unterschiedlich. Und das ist natürlich nochmal ein Sprung vom Jugendroman zum Erwachsenenroman. Beim Erwachsenenroman hat man einfach mehr Zeit. Da kann man ein bisschen mehr beschreiben, kann es ein bisschen langsamer angehen lassen, während die Aufmerksamkeitsspanne der Jugendlichen nicht allzu lang ist. Da muss eigentlich öfter mal was passieren. Vom Ton her ein bisschen lockerer, umgangssprachlicher. Je nachdem, ob ich auch ein Ich-Erzähler habe oder aus einer personalen Perspektive erzähle. Und zum Beispiel mein Roman White Zone ist von der 17-jährigen Autocrasherin sozusagen aus der Ich-Perspektive. Und das ist natürlich sehr flapsig, umgangssprachlich auch. Deutlich mehr Schimpfwörter, als ich sonst drin habe. Aber sie erzählt einfach ihre Geschichte und sie macht das gut. Und andere Romane von mir klingen ganz anders, weil die halt von ganz anderen Personen erzählt werden, sozusagen.
Was man sich natürlich auch alles erstmal aneignen muss, aber sie machen das ja nicht erst seit gestern.
Man muss sich da reindenken können. Also sich jetzt in zum Beispiel einen 16-jährigen Tiefseetaucher reinzudenken oder, wie gesagt, eine 17-jährige Autoknackerin oder ein Magier mit einem Lebenstrauma. Also man muss sich in die verschiedensten Leute reindenken können. Das ist eigentlich die größte Herausforderung. Und dann mit ihrer Stimme erzählen können.
Was ich jetzt besonders nett fand oder ansprechend fand, ist diese Reihe Frag die Maus. Können Sie die kurz vorstellen?
Es ist ein Sachbuch für Kinder von 5 bis 8 ungefähr. Die Reihe umfasst etliche Bände. Ich habe 7 geschrieben und in den Bänden werden jeweils 23 echte Kinderfragen beantwortet. Die sind von der Sendung mit der Maus gesammelt worden. Ich musste mir dann nur noch die raussuchen, die ich am besten fand. Und dann werden die ganz einfach, anschaulich mit vielen Beispielen beantwortet. Und es hat sehr viel Spaß gemacht, die zu schreiben und war aber auch sehr anstrengend. Man muss wirklich komplexeste Sachverhalte erklären, ohne jegliche Fremdwörter. Ich habe da Dinge wie Osmose, schwarze Löcher, Lichtstreuung der Atmosphäre, solche Sachen beschrieben, sodass es ein Kindergartenkind verstehen kann. Und das war, glaube ich, das Schwierigste, was ich bisher gemacht habe insgesamt.
Ich habe das gesehen, die Bandbreite ist ja sehr interessant, über Wale, Delfine, Weltall, Klima, Wetter, was alles so einfach so um uns herum passiert.
Ich habe meine Hobbys einfach genommen.
Ja,
ja, ja. Also ich tauche halt, deswegen habe ich Meere, Ozeane, Wale, Delfine und Schiffe genommen, dann waren die schon mal belegt, die Themen. Dann bin ich schon auf ganz viele Vulkane raufgeklettert und habe die Ausbrüche miterlebt, deswegen war klar, dass ich Erdbeben und Vulkane mache und unsere Erde. Dann früher hatte ich ein Teleskop, habe gern Sterne angeschaut und den Mond, deswegen das Weltall. Mhm. Und früher hatte ich den Pilotenschein für Segelflugzeuge und deswegen habe ich noch Wetter und Klima genommen. Ich glaube, jetzt sind wir durch. Ja, das sind die Mausbücher, die ich bisher geschrieben habe.
Haben Sie dann die Fragen einfach dort von der Redaktion erhalten?
Die haben einmal eines Tages übers Fernsehen gesagt, ihr könnt jetzt alles, was ihr schon immer mal wissen wolltet, könnt ihr erst die Maus fragen. Da haben Hunderttausende von Kindern mitgemacht. Die Fragen wurden dann im Computer gesammelt, in einer Datenbank, hochgeheim übrigens. Die wissen selber, wie wertvoll sowas ist. Und dann habe ich mir mal zu bestimmten Suchstichwörtern alles ausdrucken lassen, zum Beispiel für Meer und Ozeane, alles, was mit Fischen, Delfinen, Wellen und so weiter zu tun hatte. Das war ein Riesenstapel Papier. Dann musste ich mir einfach die ankreuzen, die ich drin haben möchte. Da können auch so ganz untypische Fragen drin sein, auf die man als Erwachsene niemals kommen würde. Zum Beispiel wollte ein Kind wissen, müssen Wale pupsen? Es war unglaublich schwierig, diese Frage zu beantworten. Ich habe da mehrere Forscher verschlissen dabei. Aber zum Schluss habe ich es rausgekriegt. Sie müssen.
Man stolpert auch schon immer über diese Differenzierung zwischen Fach- und Sachbuch. Mhm. Können Sie das kurz abgrenzen?
Also unter Fachbuch stelle ich mir was extrem Trockenes vor, mit einer sehr schrecklichen Fachsprache in einem sehr speziellen Verlag. Also ich denke, meine Sachbücher sind fürs allgemeine Publikum und sind auch so geschrieben, so anschaulich, verständlich, lebendig, dass man sie auch mit Spaß liest. Das ist eigentlich mein Anspruch. Mhm. Bei dem ersten Sachbuch, das ich geschrieben habe, das war das Autorenhandbuch, das ist jetzt eine 8. Auflage, hatte ich dieses Stil noch nicht so drauf. Aber inzwischen habe ich auch so viel zu erzählen aus der Branche und von meinen Erfahrungen, von dem, was ich falsch gemacht habe beim Schreiben und irgendwelche Tipps, dass es einfach ganz viel aus meiner Praxis einfließt. Deswegen sind die eigentlich recht locker geschrieben, das geht nicht mehr als Fachbuch durch.
Würden Sie das als Ratgeber bezeichnen?
Das sind Autorenratgeber, genau.
Was charakterisiert dann rein stilistisch ein Ratgeber?
Sehr hohe Praxis, Anwendbarkeit und Praxisbezug. Das heißt, ich habe auch viel Übungen drin, Checklisten, sehr starke Leseransprache und denke wirklich immer, wenn ich das schreibe, immer an den Leser. Was will der wissen? Was muss der wissen? Wie möchte er angeredet werden?
So finde ich einen Verlag.
So finden Sie einen Verlag für Ihr Manuskript. Den Titel fand ich damals extrem bescheuert, weil da ist ja so viel anderes noch drin. Also das erste umfasst die gesamte Buchentstehung von der Idee bis zum Selbstmarketing und deswegen fand ich den Titel doof und der Verlag wollte den aber und Autorenhandbuch passt als Titel viel besser.
Sie haben ja da diese ganzen Schlagworte auch mit Self-Publishing und
ja, Stipendien, Marketing. Irgendwelche, wie verschafft man sich eine Lesung oder organisiert man sich eine Lesung? Was kann man marketingtechnisch alles für seinen Roman tun? Zusammenarbeit mit dem Verlag, also da steckt wahnsinnig viel drin. Deswegen sind es auch fast 500 Seiten inzwischen.
Sie haben ursprünglich schon vor 10 Jahren Bücher geschrieben zum Thema Job und Beruf oder welche Selbstständigkeit passt zu mir?
Richtig, genau.
Bringt das einem Autor was, der sich überlegt, ob er vielleicht einen Verlag gründet oder lieber Self-Publishing geht? Oder?
Das würde ich nicht machen, also weil die Buchbranche ist so speziell. Da würde ich mich lieber gezielt mit dem Thema Self-Publishing beschäftigen. Und die wenigsten wollen ja wirklich einen Verlag aufmachen. Die meisten wollen ja erstmal ihre eigenen Bücher publizieren oder vielleicht noch die von Freunden dazu. Und da braucht man jetzt nicht so das Gründer-Know-how, sondern muss erstmal wissen, wie funktioniert die Buchbranche, wie kommt man an die Leser ran und was muss man da beachten, wie macht man so ein Buch bekannt. Das ist das Wichtige.
Aber trotzdem, wenn ich einen Verlag gründe, könnte das helfen?
Jo. Das schon, wenn sie das wirklich wollen. Das ist aber ja sehr anstrengend und finanziell auch sehr prekär. Ich kann es nicht empfehlen.
Aber es gibt ja sehr wenig Literatur zur Verlagsgründung.
Das stimmt. Der Plinke hat das mit dem Mini-Verlag, hat er ein Buch veröffentlicht, weil er auch selber einen Verlag gegründet hat. Von daher finde ich das ganz praktisch für Gründer. Ja, ansonsten einfach mit Leuten sprechen, die sowas schon gemacht haben, die wirklich einfach nicht aus Büchern das Wissen holen, sondern mit den Leuten reden, die das schon gemacht haben, Erfahrungen austauschen, Networking und einfach Learning by Doing.
Also Sie würden prinzipiell auch eher Self-Publishing als Verlagsgründung empfehlen?
Erstmal schon, auf jeden Fall, klar.
Sie sind ja auch im Autoren-Coaching tätig, also ich sage jetzt mal eingeschränkt, so weit wie Ihre eigene Tätigkeit am Roman schreiben und Lesungen halten und was auch immer das gerade noch zulässt. Was würden Sie dann im Coaching anbieten?
Ich schaue mir Manuskripte an, lese die mir durch, kritzel ganz viel Kommentare an den Rand und schreibe dann ein Gutachten dazu, Stärken, Schwächen, was sollte man noch bearbeiten, wo könnte man es anbieten. Einfach, damit man weiß, wo steht man, was kann man damit anfangen, was sollte man noch ändern, bevor man es anbietet. Ich finde das immer sehr tragisch, wenn Leute zu mir kommen und die haben es schon bei 20 Verlagen eingereicht und ich sehe auf einen Blick, was noch hätte getan werden müssen. Und das ist natürlich super schade, weil wenn man es 20 Verlagen angeboten hat, kann man es denen eigentlich nicht nochmal andrehen. Und es ist besser, wenn man das einfach mal anschauen lässt, bevor man es rumschickt zu Agenturen und Verlagen. Und dann hat man die Chance, das mit Profi-Feedback nochmal dran zu gehen. Und es gibt ziemlich viele Leute, die ich auch monatlich coache. Und die schicken mir dann wirklich ihre Fortschritte. Und die gucke ich an und setze die mal wieder auf die richtige Schiene, wenn sie in die falsche Richtung abdriften. Oder wenn irgendwas nicht passt oder die Figuren noch so oberflächlich sind. Dann kann ich sozusagen während des Schreibens einfach schon mal den Kurs korrigieren helfen, den Autoren. Das ist also ein fortlaufendes Coaching.
Also das Gutachten konkret, erstellen Sie dann jeden Monat so ein Fortschrittsgutachten?
Ja, genau. Also Sie kriegen einerseits das bekritzelte Manuskript und andererseits noch so eine Zusammenfassung von meinen Eindrücken.
Das heißt, ich finde in dem Gutachten dann einfach nochmal aussortiert, was ich besser, was ich anders machen kann in der Figurenzeichnung.
Genau, richtig.
Schreibst du prinzipiell.
Das stimmt.
Und Sie sagten Empfehlung, wohin damit? Also jetzt ein bisschen flapsig formuliert, ist das dann wirklich eine Empfehlung zu sagen, probieren Sie es bei dem und dem Verlag? Oder ist es eher zu sagen, ach, probieren Sie es bei einer Agentur oder doch lieber im Self-Publishing?
Also generell sollte man ja eigentlich immer über die Agentur gehen inzwischen, außer man macht gleich Self-Publishing. Direkt an Verlage zu schicken, bringt eigentlich heutzutage nichts mehr. Und ich gebe dann aber wirklich schon konkrete Tipps, welche Agentur, welcher Verlag möglich wäre, damit man einfach schon mal eine Vision entwickeln kann, wo passt das hin. Bin ich